Wir wollen heute mal ganz klassisch beginnen. Wir wollen am Anfang einen Bibeltext uns lesen und uns danach ein paar Gedanken darüber machen. Es wird ein sehr bekannter Bibeltext sein. Ich bin der Meinung, dass die meisten von euch ihn auswendig kennen, aber ihr dürft ihn gern trotzdem mitlesen, wenn ihr wollt. Wir wollen uns heute einmal den Psalm 23 lesen. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Bevor ich eine Reise antrete, da achte ich darauf, dass ich alles dabei habe in meinem Koffer. Dass ich nichts Wichtiges vergesse. Ich gehe in Gedanken so einmal noch alles durch, was ich so brauche. Hosen, Hemden, Unterwäsche, Socken. Ja, und was sonst noch so wichtig ist. Wechselschuhe, Regenschirm, Taschentücher, die EC-Karte. Und am Ende bin ich mir dann ziemlich sicher, dass ich nichts vergessen habe. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, wenn ihr verreist, ob ihr vielleicht eine Checkliste habt, auf der ihr alles aufgeschrieben habt und die ihr dann am Ende durchgeht, um sicher zu sein, dass ihr alles dabei habt, dass in eurem Gepäck nichts fehlt. Mit solch einer Liste könnte man ja diesen Psalm 23 einmal vergleichen. Der David, der diesen Psalm geschrieben hat, beschreibt hier ja die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen auf seiner Lebensreise. Und ist es euch dabei schon einmal aufgefallen, wie er dabei vorgeht? Er geht nicht etwa alle einzelnen Punkte durch, was so notwendig ist, am Ende dann festzustellen, alles da, mir fehlt nichts. Vielmehr stellt er als erstes eine Tatsache fest. Der Herr ist mein Hirte. Ja, und er schreibt dann gleich das Ergebnis darunter. Mir wird nichts mangeln. Ist das nicht bemerkenswert? Für David liegt nicht der Reichtum darin, dass der Herr für seine verschiedenen Bedürfnisse aufkommt. Das tut er ja tatsächlich. Aber das Entscheidende für ihn ist, dass der Herr sein Hirte ist. Und dass er, der David, eine persönliche Beziehung zu diesem Herrn hat. Er kennt diesen einen guten Hirten. Und das genügt ihm, um sagen zu können, mir wird nichts mangeln. Einige von euch werden wissen, dass der Verein Kaleb ein neues Haus auf der Augustusburger Straße gebaut hat. Und dieses Haus war noch nicht ganz fertig. Die grüne Farbe an dem Haus war noch ganz frisch. Da haben einige Leute mit Farbe an der Wand einige Sätze gesprüht. Ich habe es nie ganz lesen können, weil ich mit meinem Auto immer zu schnell vorbei war. Ich hätte bremsen müssen oder anhalten müssen, um das alles lesen zu können. Aber die ersten Worte, die habe ich geschafft zu lesen. Das hat gereicht. Und die haben mich etwas Entscheidendes verstehen lassen. Dort war nämlich zu lesen, euer Jesus hat gesagt. Dort haben also offensichtlich Leute geschrieben, die sich etwas in der Bibel auskannten. Die wussten, was Jesus gesagt hat und was er getan hat, die aber keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus hatten. Es war nicht ihr Jesus, sondern aus einer gewissen Distanz heraus sagten sie, euer Jesus hat gesagt. Und das ist fatal und gefährlich für einen Menschen. Wenn er die Bibel kennt, sie liest, von Jesus liest, aber alles nur aus einer gewissen Distanz betrachtet und nicht mit dem Herzen dabei ist. Bei David, der diesen Psalm geschrieben hat, war das ganz anders. Ich möchte jetzt diesen Psalm noch einmal lesen, möchte aber die Betonung ganz anders legen. Hört einmal genau hin, ob ihr etwas bemerkt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. David spricht hier von seinem ganz persönlichen Erleben. Mein Herr, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David war ja selbst in seiner Jugend und in seiner Kindheit als Schafhirte tätig. Die Bilder vom guten Hirten, die er hier gebraucht, waren ihm ja vertraut. Die verstanden auch die Leser seiner Worte und auch wir verstehen sie heute sehr gut. Es wird uns hier aber keine Hirtenromantik übermittelt, sondern es werden Erfahrungen von einem Mann Gottes beschrieben, der durch jede Art von Schwierigkeiten hindurchgegangen ist. Ja, und ich spüre hier beim Lesen, andere haben vor mir gleiche Leiden erduldet, haben denselben Schmerz und dieselbe Entmutigung gefühlt, aber sie sind nicht verzweifelt. Sie erzählen, wie Gott sie gestärkt, wie er sie getröstet hat, ihnen hindurchgeholfen hat und sie befreit hat. Und ich fühle mich hier völlig verstanden. Ja, und durch diese Erfahrungen aus alter, längst vergangener Zeit will Gott uns heute Mut und Trost geben. Er ist ja auch unseren Problemen nahe und wir sollen ihm unser Herz öffnen, damit er uns helfen kann. Das Bild von einem Hirten wird immer wieder in den Psalmen und auch in der gesamten Bibel für Gott gebraucht. Wie ein guter Hirte für seine Schafe sorgt, so sorgt Gott für diejenigen, die sich ihm anvertrauen. Sie können dann sicher sagen, mir wird nichts mangeln. Das bedeutet aber nicht, dass immer alles im Überfluss vorhanden sein wird oder dass man immer auf der Sonnenseite des Lebens steht. Wir haben es vor 3 Wochen vom Gerhard gehört, der uns den Paulus vorgestellt hat. Er hat dort geschrieben in Philipper 4, Vers 12, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. Und jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wenn Gott uns das heute, so 3 Wochen später, noch einmal sagt, kann ich mir nur vorstellen, dass Gott das ganz wichtig ist. damit wir es ja nicht vergessen. Wenn ich also feststelle, mir wird nichts mangeln, dann weiß ich, dass der Herr mir immer so viel gibt, wie ich gerade brauche. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Ich lese hier, er lagert mich. Da ist also nichts von Hektik zu lesen. Grüne Auen, das sind das Gegenteil von kargem Gestrüpp, das die Weidetiere damals meist auf den Höhen Judas vorfanden. Als der Herr Jesus die 5000 Menschen sättigt, weist er sie an, sich im Gras zu lagern. Und wenn unser Herr uns versorgt, dann passiert das nicht so im Vorbeigehen, in der Hektik, mal schnell einen Bissen und dann weiter. Nein, wir dürfen uns lagern. Wir dürfen genießen, was Gott uns schenkt. Darin liegt das Wunder des Sattwerdens. An Tränken, wo das Wasser aufgestaut wird, wo es ruhig steht, dort kann das Vieh in aller Ruhe trinken. Dorthin will Gott uns führen, zu solchen stillen Wassern, wenn wir uns führen lassen. So eine Tränke kann zum Beispiel eine Gemeinde sein. Versorgung durch Gott ist mehr als bloße Speisung und Tränkung. Er erquickt meine Seele. Ja, hier kann ich als Gejagter zur Ruhe kommen. Seelenspeise für die Reise reicht er unermüdlich dar. So singen wir in einem Lied. Die Erquickung, die von Gott kommt, macht einen Menschen nicht nur satt und zufrieden, sondern sie macht ihn auch fähig zu neuer Bewegung. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. In unserem Auto ist in der Mittelkonsole ein Navigationsgerät eingebaut. Vor einiger Zeit wollten wir, der Obadja und ich, uns Hasen kaufen. Wir hatten eine Adresse ganz tief im Erzgebirge. Ich sagte zu Obadja, komm, wir probieren mal unser Navi aus. Wir gaben die Adresse ein. Die freundliche Stimme aus dem Navi leitete uns über unbekannte Straßen, durch unbekannte Orte. Fast eine Stunde lang ertönten Befehle wie diese. Folgen Sie ca. 3,5 Kilometer dieser Straße, biegen Sie in 300 Meter rechts ab, folgen Sie dann dem Straßenverlauf. Nach ca. 1 Kilometer biegen Sie links ab. Ich wusste am Ende nicht mehr, wo ich war. Nach fast einer Stunde sagte die Stimme dann, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich war baff. Wir standen genau vor dem Haus. Genau auf der Straße, wo wir hin wollten. Was wäre gewesen, wenn wir wo ganz anders angekommen wären? Wenn unser Navi mich permanent die falschen Straßen geführt und wenn ich am Ende immer das Ziel verfehlt hätte? Ich würde mich doch sicherlich an den Hersteller wenden. Ich würde sagen, Sie haben dieses Gerät produziert, Sie haben die Software eingespielt, Sie stehen mit Ihrem Namen hinter diesem Produkt. Wenn Sie die Sache nicht abstellen, muss ich Ihren guten Namen in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht rücken. Das wäre doch sicher fatal für Sie. Wir Christen sind auf dieser Erde im Auftrag Gottes unterwegs. Da muss es doch unser Anliegen sein, unserem Auftraggeber alle Ehre zu erweisen und möglichst keine Schande auf seinen Namen kommen zu lassen. Wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir vom vorgegebenen Kurs abweichen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es Probleme gibt in unserem Leben. Wer sich auflehnt, schadet sich nur selbst. Wir brauchen die ständige Kurskorrektur. Er führt uns nicht wegen unserer herausragenden Frömmigkeit, sondern um seines Namens willen. Es liegt dem guten Hirten viel daran, dass wir unbeschadet das Ziel erreichen. Wir sehen mitunter etwas abseits vom Weg so eine leuchtende Blume stehen. Wir denken, die ist bestimmt gut zu genießen. Wir sehen aber nicht, dass hinter dieser Blume gleich ein tiefer Abhang ist, wo man ganz leicht tief abstürzen kann. Der Hirte hat aber einen besseren Überblick. Er weiß, wo Gefahren lauern. Deshalb hält er uns mitunter manchmal von etwas zurück. Und wir denken, der Hirte will uns nur etwas Schönes vorenthalten. Nun gibt es auf unserer Reise auch dunkle Täler zu durchwandern. Im Vers 4 haben wir es gelesen, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir alle kennen das Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Dort ging ja ein Mann die Straße von Jerusalem nach Jericho. Ich habe gelesen, dass diese Städte ungefähr so 7 Stunden Fußmarsch auseinander liegen. Die Straße führt durch die gefürchtete felsige Wüste Juda. Die Gegend war wegen ihrer Unsicherheit ganz übel berüchtigt. Es gab dort viele tiefe Schluchten, hohe Felsen. An manchen Stellen kam nur ganz selten einmal ein Strahl Sonne hin. Man konnte die Gefahr des Todes, des Überfallenswerdens hinter jedem Felsen fast spüren. Aber wenn man von Jerusalem nach Jericho wollte, hatte man zur damaligen Zeit keine andere Alternative. Auch heute führt unser Weg manchmal durch dunkle Täler. Da ist nicht immer heller Sonnenschein. Es gibt Wegstrecken, da könnte man verzweifeln. Krankheit, Angst, Probleme, Tod, Menschen werden von unserer Seite weggenommen. Auch das Alter bringt Beschwerden mit sich. Auch David kannte diese Probleme. Verfolgung, Todesangst. Aber ist euch aufgefallen im Text, dass sich hier seine Perspektive ändert? Bisher sprach David über seinen Hirten. Jetzt spricht er ihn persönlich an. Du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab stützen mich und trösten mich. Das Dabeisein Gottes wird erst im dunklen Tal so richtig erfahren. Eine persönliche Beziehung, die trägt. Du bist bei mir. Egal, was geschieht, ich brauche keine Angst zu haben. Stecken und Stab sind Trost und Schutz. Das ist ja kein Wanderstab, den der Hirte benutzt. Der Stab, das ist eine mit Eisen beschlagene Keule zum Abwehren von wilden Tieren. Der Stecken ist eher als Leitstab gedacht, um so säumige Schafe, die zurückgeblieben sind und Schafe, die vom Weg abgeirrt sind, wieder zur Herde zurückzuführen. Aber wieso können ein Stecken und ein Stab Trost spenden? Trost spendet doch eher ein freundlicher Blick, ein gutes Wort oder ein Streicheln. Dazu muss man sich anschauen, was der gute Hirte durch diese Hilfsmittel bewirkt. Mit dem Stab hält er Feinde, die mir schaden wollen, auf Abstand, so dass ich mich ja vor keinem Unheil fürchten muss. Und mit dem Stecken leitet er mich auf dem richtigen Weg und bringt mich auch notfalls wieder zurecht, wenn ich mich vielleicht verirrt habe oder wenn ich durch Dinge abgelenkt werde in meinem Leben, die mich am Vorwärtskommen hindern. Das bringt mir am Ende den Trost, dass ich am Ziel ankomme, wenn ich dem Stab und dem Stecken des Hirten bereitwillig Folge leiste. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. David war hier, als er diesen Psalm geschrieben hat, auf der Flucht vor Absalom. Er war rings von Feinden umgeben. Immer wieder musste er Schutz suchen in Höhlen, in einem felsenartigen, wüstenartigen Gebiet. Not hat er dort erlebt, Hunger, Durst. Und ich lese euch mal von einer Begebenheit vor, jetzt aus dem zweiten Buch Samuel, wo man annimmt, dass David diesen Psalm gedichtet hat. 2. Samuel 17, Vers 27 und 29. Vers 27 bis 29. Und es geschah, als David nach Mahanajim gekommen war, da kamen Shobi, der Sohn des Nahasch, aus Rabba, der Stadt der Söhne Ammon, und Machir, der Sohn Amiels aus Lodabar, und Barzillai, der Gileaditer aus Roglim, Betten und Becken und Töpfergefäße, Weizen und Bohnen und Linsen und Geröstetes und Honig und Rahm und Schafe und Kuhkäse brachten sie zu David und zu dem Kriegsvolk, das bei ihm war, zum Essen. Denn sie sagten sich, das Volk ist hungrig und erschöpft und durstig in der Wüste. David befindet sich hier im Exil. Und da findet er Unterstützung von Menschen, die ihn früher sogar bekriegten und seine Feinde waren. Was für eine wundersame Hilfe, die Gott hier dem David und seinen Leuten zukommen lässt. Hast du das auch schon erlebt in deinem Leben, dass Gott dich beschenkt mit Dingen, die du so gar nicht erwartet hast, die deine Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen? Meistens beklagen wir uns ja über Mangel in unserem Leben, über Defizite, die wir empfinden. Die Segnungen Gottes nehmen wir dann als selbstverständlich hin. Und dann sind ja noch die geistlichen Segnungen, die wir jetzt noch gar nicht voll erfassen können. Wie singen wir so oft? Dem, der uns liebt und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wissen wir eigentlich von der Bedeutung dessen, was wir da singen? Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Eine Praxis, die wir heute so eigentlich gar nicht mehr kennen. Aber damals war das ganz anders. Gesalbt wurden Könige, Priester, zum Teil auch Propheten. Aber auch Gedenksteine oder heilige Geräte für den Priesterdienst. Es wurde damals in der Regel Olivenöl verwendet, das mit speziellen Stoffen angereichert wurde. Auch ein Gast mit einem besonderen Status war diese Ehrung vorbehalten. Und wenn wir das so bedenken, dass der gute Hirte unser Haupt mit Öl gesalbt hat, wird uns doch deutlich, in welche Stellung er uns gebracht hat, wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Mein Becher fließt über. Er gibt reichlich, überreich, fast schon verschwenderisch. Zumindest mit meinem menschlichen Auge sehe ich es so. Das scheint mir eine Praxis Gottes zu sein. Wenn ich seine Schöpfung so anschaue, was seine Hände gebildet haben, dann komme ich zu dieser Erkenntnis, dass Gott überaus reichlich gibt. Es gibt unzählige Beispiele. Ich will hier nur einige erwähnen. Schauen wir einmal in die Tiefen des Meeres, die Farbenpracht der Fische, die kein Mensch jemals zu Gesicht bekommen hat. Wenn nicht mal ein Taucher mit seiner Kamera und seinem Scheinwerfer da hinabsteigt und das für uns sichtbar macht, da würde das niemand sehen. Es gibt eine Pflanze, habe ich gehört, die blüht nur an einem Tag. Sie hat eine herrliche Blüte, riesengroß, prächtig anzusehen. Aber nach einem Tag ist alles verwelkt, alles vorbei. Schönheit für nur einen Tag. Man könnte noch viel erzählen von Gottes perfekten Konstruktionen. Eins will ich noch erwähnen, das menschliche Herz. Es schlägt 70, 80, manchmal 90 Jahre ohne jede Wartung. Die Maschinen, die der Mensch baut, laufen 25, 30 Jahre, dann sind sie Schrott. Autos fahren 15 Jahre. Sie müssen oft gewartet werden, Ölwechsel, Filterwechsel. Nach maximal 20 Jahren landen auch sie in der Schrottpresse. Der Mensch, den Gott gemacht hat, ist zwar äußerlich auch dem Verfall preisgegeben und muss sterben, aber der innere Mensch, seine Seele, die lebt weiter. Und damit kommen wir zum Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Hier sehen wir das Geheimnis eines Menschen, der diese persönliche Beziehung zu diesem Hirten besitzt. Ihm werden nur Güte und Gnade folgen, alle Tage seines Lebens. Sein äußerer Mensch verfällt auch. Er hat auch Probleme mit dem Altwerden, muss vielleicht ins Pflegeheim oder er sitzt im Rollstuhl. Aber die Güte und Gnade, die sind unsichtbar gegenwärtig bei ihm. Das gibt ihm innere Zufriedenheit. Mein Gott hat mir Gnade erwiesen, ein ganzes Leben lang. Er war gütig bis jetzt und wird es auch sein. Bis an mein Lebensende. Und dann kehre ich zurück ins Haus des Herrn für immer. David hat ein Ziel vor Augen. Er will am Ende seiner Lebensreise dort wohnen, wo es keinen Tod mehr gibt. In seinem Haus. Also er will lebenslang dort wohnen. Vielleicht erinnern wir uns an den letzten Sonntag, als der Bruder Uwe Jahn hier bei uns war und er uns erzählt hat von dieser neuen Erde, wo wir für immer bei Gott sein werden. Mir kam dabei wieder der Gedanke von dieser menschlich gesehen verschwenderischen Art Gottes. Diese Erde und der Himmel und der ganze Kosmos, er wird verschwinden. Er gebrauchte das Wort zusammenfalten. Wo wir hier schon staunen über diesen Perfektionismus, aller Dinge, die Gott geschaffen hat. Alles funktioniert so genial, ausgenommen natürlich die Sünde. Aber all das wird weg sein. Gott wird etwas Neues schaffen, was wir uns nicht vorstellen können. Johannes kann es nur mit den besten Materialien und den schönsten Dingen beschreiben, die wir als Menschen kennen. Gold, Edelsteine, Glas, Perlen, eine geschmückte Braut. Bessere Worte oder Dinge kennen wir nicht als Menschen. Aber es wird noch viel besser und noch viel genialer sein. Noch schöner wird es sein. Wir werden wie Engel sein. Es wird höchstwahrscheinlich auch Pflanzen und Tiere geben. Aber das Beste von allem, der gute Hirte, der uns hier schon durch dieses Leben geleitet hat, der wird dort gegenwärtig sein, sichtbar für uns. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist auch für uns eine sichere Hoffnung und ein wunderbares Ziel. Dass manche Beschwerden und Nöte auf unserer Lebensreise in den Hintergrund treten lässt. Ich möchte am Schluss noch einmal zusammenfassen, was ich gesagt habe. Wenn ich auf meiner Lebensreise eine persönliche Beziehung zu meinem Herrn als meinen guten Hirten habe, dann kann ich mir sicher sein, dass es mir an nichts fehlen wird. Weil mein Hirte selbst weiß, was gut und richtig für mich ist. Selbst wenn ich Not habe und etwas als Mangel in meinem Leben empfinde, wenn ich durch dunkle Täler wandern muss, der Tod seine Schatten auf mein Leben wirft, brauche ich keine Angst zu haben, weil der gute Hirte an meiner Seite ist und mich an seine Hand nimmt oder mich sogar trägt. Er will meine Wege führen, die mich vor Sünde bewahren, weil er ein heiliger Gott ist. Und wenn ich mich führen lasse, werde ich immer der Beschenkte sein. Ob das in materieller Hinsicht oder in geistlicher Hinsicht ist. Ich spüre immer, Gott gibt mir reichlich. Er ist verschwenderisch in allem, was er mir schenkt. Und am Ende meines Lebens wird er mich aufnehmen in sein Haus. Das ist sicher, weil er es in seinem Wort sagt, dass ich für immer mit ihm zusammen sein darf. Amen.